Ich habe drei Schwestern. Ich bin die jüngste von uns Vieren. Meine Mutter war Rechtsanwältin. Mein Vater war eben im Personalwesen tätig und meine Mutter war Rechtsanwältin, damals schon was sehr Besonderes. Und als dann mein Vater eine Position als Vorstand erhielt bei der Zahnradfabrik Friedrichshafen, hieß es dann, dass doch bitte seine Frau aufhören solle zu arbeiten, weil eine Vorstandsgattin doch den jungen Menschen den Job nicht wegnehmen sollte. Und das hat meine Mutter sehr betrübt, weil wahrscheinlich habe ich da auch einiges von ihr, dass sie ihren Weg gehen wollte. Und es war ja auch toll, weil sie in Bremen, als wir dort noch lebten, als Rechtsanwältin tätig sein konnte, als ich dann in die Schule kam als Jüngste. Und da hatte sie große Erfüllung drin. Und dann durch den Posten meines Vaters konnte sie diesen Job dann nicht mehr ausüben und ich habe das einfach live sehr miterlebt. Das war meine Zeit, als ich Pubertier war und das hat mich einfach geprägt und wahrscheinlich habe ich habe mir gesagt, das soll mir nicht passieren. Und dadurch, dass ich dieses Netz hatte von der Großfamilie meines Mannes, war es einfach auch möglich, das zu tun.
Herzlich willkommen zum Fränkischen Talk heute mit Cordula Pflaum aus Hallstatt. Sie ist eine von 2% Flugkapitäninnen und eine von 4 Ausbilderinnen bei der Lufthansa. Sie hat den ersten Langstreckenflug einer Lufthansa-Maschine über 15 Stunden auf die Falklandinseln geleitet. Sie war unter 10.000 Bewerberinnen und Bewerbern unter den letzten 30 für die Ausbildung zur Astronautin bei der ESA. Heute bildet sie Ausbilder für Piloten aus und coacht unter anderem Mediziner mit Abläufen aus dem Cockpit, die auch im OP funktionieren. Herzlich willkommen, Cordula. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir haben es gerade schon gesagt, es gibt 4 Ausbilderinnen. Es gibt 2% Frauen im Cockpit bei der Lufthansa. Jedem, den ich davon erzählt habe, dass ich mit dir einen Podcast aufnehme, hat sofort gefragt, warum ist das immer noch so? Hast du eine Antwort darauf?
Ja, die Frage kann man sich stellen. Es wird langsam mehr. Es sind immer noch sehr wenige. Das zieht sich die Ausbildung, bis man da mal im Cockpit landet. Ja, und ich glaube, es braucht einfach Vorbilder. Deswegen bin ich hier.
Du bist eins dieser Vorbilder, du hattest aber keins. Du hast ja schon ganz, ganz früh gewusst, du willst Pilotin werden. Als andere Kinder noch Playmobil und Pferde im Kopf hatten, hast du schon irgendwie nach dem Klavierunterricht deine Mutter quasi gezwungen, am Flughafen anzuhalten, damit du Flugzeuge gucken kannst. Was ist diese Faszination, die dich schon als Kind so abgeholt hat? Als Neunjährige interessiert man sich dafür doch eigentlich eher selten.
Ja, ich hatte echt das Glück. Das war so in mir drin. Ich glaube, ein bisschen meinem Papa geschuldet, der gerne Pilot geworden wäre und es nicht konnte wegen seiner Sehkraft. Und hat mir, glaube ich, einfach viel davon erzählt. Und bei mir hat es einfach gleich gekickt und ich war gefesselt von der Technik. Wie funktioniert sowas? Fasziniert mich heute noch.
Und diese Tatsache, dass das am Himmel, im Himmel stattfindet, so weit oben, dass diese riesigen Maschinen fliegen. Wenn du da heute dran denkst, ja, dein Alltag, das ist ja das, was du jeden Tag tust. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du über den Wolken bist? Also wir alle, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden schon geflogen sein, ich natürlich auch. Und das ist ein besonderes Gefühl beim Abheben natürlich, ne? Wenn man merkt, so jetzt ist nichts mehr unterm Boden und dann diese wunderschönen Aussichten über den Wolken. Wie ist das für dich als Pilotin? Kannst du das überhaupt genießen oder ist das dann Job und Technik und Arbeit?
Das ist echt beeindruckend. Absolut kann ich das genießen. Also jedes Mal, wenn ich durch die Wolken durchsteche und mit dem Flugzeug mich über die Wolken bewege, jedes Bild ist anders, jeder Eindruck ist anders und das sieht man ja. Also ich sage ja immer, das schönste Büro der Welt, das verändert sich nicht. Bei Tag, bei Nacht, das bleibt.
Ich fange mal mit dem allerschlimmsten Vorwurf an, den man euch machen kann. Starten und Landen ist Arbeit, dazwischen sitzt ihr nur und die Maschine fliegt. Jetzt weiß ich aus der Recherche, dass das total falsch ist. Aber erklär doch bitte mal, was machst du eigentlich auf so einem Flug als Kapitänin? Also was ist deine Aufgabe in der Zeit?
Also zweierlei. Das eine ist meine Funktion als Kapitänin, als Kommandantin, dass ich auf der linken Seite sitze und die Gesamtverantwortung über Flugzeug, Mensch, über alles habe. Das zweite ist meine Rolle, fliege ich gerade selber? Bin ich Pilot Flying, wie wir das nennen, oder bin ich Pilot Monitoring? Wenn ich Pilot Flying bin, dann schaue ich, dass der Flug so durchgeführt wird, wie wir ihn ursprünglich geplant haben. Der Pilot Monitoring, der macht den Funksprechverkehr und überprüft genauso, ob der Flugweg so eingehalten wird. Diese Rollen vertauschen wir immer wieder. Der erste Offizier, mein Stellvertreter oder Offizierin, sitzt rechts von mir und wir wechseln uns immer ab. Einer fliegt hin, der andere fliegt zurück. Und das heißt, rein fliegerisch haben wir dieselben Aufgaben. Wir sind fähig, Pilot Flying oder Pilot Monitoring zu sein. Was tun wir dann im Reiseflug? Erstmal bin ich total froh, dass es sowas wie einen Autopiloten gibt. Das wird ja auch immer gerne gesagt, ja. Mm. Naja, ihr macht den Autopilot an und dann tut er nichts mehr und legt die Füße hoch. In der Tat legen wir sie übrigens hoch. Wir haben so ein paar Pedale, wo wir unsere Füße ein wenig hochlegen können. Und das ist auch gut so, weil ich möchte nicht mit Thrombose mit 50 in Rente gehen. Okay, das kann ich schon gar nicht mehr, ich bin älter. Aber wir haben genug anderes zu tun und der Autopilot tut nichts anderes, als einfach nur den Flugweg einzuhalten, den wir ihm programmieren. Nun, erstmal fliegen wir über verschiedene Landesgebiete, Ländergebiete, über die wir immer wieder neu uns anmelden müssen. Es gibt verschiedene Verfahren. Jedes Land hat sein eigenes Verfahren, wie man Funksprechverkehr durchführt, wie wir das zum Teil auch über inzwischen Computer-Text-Messages machen. Und das Wetter verändert sich natürlich auch immer wieder. Wir versuchen, unseren Flugweg zu optimieren.
Ihr seid quasi ununterbrochen damit beschäftigt zu gucken, wo sind wir gerade, wie ändert sich das, wo wir hinfliegen, was müssen wir wissen, was ist noch alles am Himmel los? Also
das ist das eine. Und jetzt endet unser Flugzeug ja nicht hinter der Cockpit-Tür. Ja? Wir haben ja auch noch ein paar Gäste dabei und wir haben eine Kabinenbesatzung. Und auch dort gibt es natürlich immer wieder Dinge, die abzugleichen sind oder natürlich auch Zwischenfälle, die wir haben, ob es ein kranker Gast ist oder ob es eben vielleicht auch noch irgendwas anderes ist, was da hinten zu bereden ist und zu besprechen ist.
Aber das funktioniert mittlerweile nur noch übers Telefon, ne? Also seit dem 11. September ist die Tür ins Cockpit zu und du bist eigentlich nur noch unter besonderen Bedingungen überhaupt mal außerhalb des Cockpits, oder?
Genau, also ich bin es eigentlich so gut wie gar nicht. Wir haben in der Regel haben wir einen Privacy-Bereich auf dem Airbus 380 zum Beispiel, das heißt Toilette und auch unsere Ruheräume. Und dann komme ich gar nicht in die Kabine rein. Unsere Kabinenkollegen, in bestimmten Fällen kommen sie mal nach vorne, das kann passieren, ja.
Jetzt hat es ja sehr viele Jahre gedauert, bis du überhaupt an diesem Punkt bist, wo du heute bist. Also du hast die Pilotenausbildung nicht direkt nach der Schule anfangen können, weil du zu jung warst. Das heißt, du hast anderthalb Jahre vorher noch studiert. Dann kam die Pilotenausbildung in Bremen. Dann hast du da nicht sofort einen Job bekommen anschließend, sondern bist erstmal gereist und bist in Neuseeland geflogen. Darüber müssen wir gleich unbedingt sprechen. Das so eine absurde Geschichte ist, ist unglaublich, was für ein Glück du auch manchmal hattest. Dann hast du noch eine Fortbildung gemacht zur Flugbegleiterin. Und dann erst hast du wirklich anfangen können zu fliegen. Und dann kamen ja noch ganz viele andere Ausbildungsschritte, bis du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Lass uns mal über Neuseeland sprechen. Also nach dieser Pilotenausbildung, die ja für dich nie außer Frage stand, gab es keinen Job. Das heißt, ihr steht auf einer Warteliste dann als Piloten und wartet darauf, dass jemand anruft und sagt, du könntest jetzt fliegen. Und dann?
Ja, das ist eine ganz schreckliche Zeit der Ungewissheit, weil man weiß wirklich nicht, wie es weitergeht und man weiß auch wirklich nicht, wann es weitergeht. Und das ist ja so das Gemeine. So haben meine Kollegen und ich haben ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen. Die einen haben in ihrem Job davor weitergearbeitet, sowas gab es, oder sie haben ein Studium angefangen oder eine Ausbildung angefangen. Andere haben in anderen Bereichen gearbeitet. Also man weiß wirklich nicht, wann es weitergeht. Und jetzt gerade erst auf meinem letzten Umlauf habe ich mit meinen Kollegen noch drüber gesprochen, die dann sagten, ja, es ist wohl wirklich fast wie so ein Querschnitt, dass man so eine Wartezeit von etwa 2,5 Jahren hat. Manche Kollegen gehen direkt in den Job und manche müssen sogar noch länger warten.
Aber in der Zeit muss man ja fliegen, ne? Sonst verliert man ja seine Lizenz wieder.
Genau, da wird man auf sich alleine gestellt und das heißt 20 Flugstunden im Jahr bitte absolvieren, damit die Lizenz erhalten bleibt. So war es damals. Wie es heutzutage ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ja.
Und dann bist du in Urlaub gefahren eigentlich nach Neuseeland und hast da mal eben noch schnell einen zweiten Flugschein gemacht.
Ja, das war wirklich absolut ungeplant und immer noch ein ganz tolles Geschenk gewesen, was mir da widerfahren ist. Also ich hatte schon gegrübelt, wie ich auf diese 20 Flugstunden komme, weil die kosten natürlich auch Geld und damals war man natürlich noch nicht in dem Besitz von irgendwelchen Einnahmen. Deshalb war das so eine Möglichkeit, wie kann ich das schaffen? Man würde sich halt eine kleine Cessna mieten und in Deutschland seine Stunden abreißen, damit man die Lizenz erhalten kann. Naja, und dann waren wir im Urlaub in Neuseeland und haben über eine Bekannte einen älteren Herrn kennengelernt. Das war damals der Murray Pope. Und dem gehörte zufälligerweise Great Barrier Airlines. Naja, nicht nur, dass er sagte, hey, ihr braucht kein Hotel. Hier, ihr könnt auf meinem Schiff, was im Hafen liegt, könnt ihr einfach schlafen. Ja, und wir so, ja, super toll, total nett. Und im Gespräch ergab sich dann, dass ich halt Pilotin bin und auf einer Warteliste und hoffe, irgendwann mal fliegen zu dürfen. Und dann sagt er plötzlich zu mir, hey, willst du vielleicht mit meiner Piper Cub durchs Land fliegen? Und deine Flugstunden sammeln. Ich wusste überhaupt nicht, was er sagt und was er meint und fand es der Hammer, ja. Ich sagte, ja, total gerne. Ja, aber ich habe eine Lizenz, die nur für Europa gilt. Und er sagte, boah, kein Problem, ich kenne da einen, der macht einen Checkflug mit dir, dann kriegst du eine neuseeländische Lizenz. Und diese Lizenz habe ich immer noch, das ist ein PPL auf Lifetime, also wie bei uns früher auch der Führerschein auf Lifetime war, der Autoführerschein. Und so habe ich diese Lizenz erworben. Ja. Er hat dann einmal gesagt, ja, lass uns einmal eine Runde fliegen, ich will mal gucken, ob du das auch kannst. Und das ging wohl ganz gut. Dann habe ich den Checkflug gemacht und hatte diese Lizenz, ja.
Ja, Wahnsinn. Du hast gerade selbst gesagt, dein Vater war bei der Lufthansa. Er ist derjenige, der für die ganzen Namen zuständig ist, also für diese drei Buchstaben Abkürzung für jeden Flughafen. Wenn du dich mit ihm über deinen Job unterhalten hast, hattest du das Gefühl, dass er, also dass du quasi seinen Traum lebst und das machst, was er immer wollte? Oder glaubst du, er hätte das anders gemacht als du?
Ich weiß nicht, ob ich ihn mir in meinem Job vorstellen könnte. Also es war den Teil von ihm, den ich definitiv verwirkliche, ist meine Aktivität im Training. Weil diese Fort- und Weiterbildung von Kollegen, das war schon immer etwas, was mich sehr gereizt hat und wo ich sehr viel Spaß dran habe. Und deshalb, das ist der Teil, den ich bei ihm sehe, wo ich mir nicht sicher bin, ob er diese Kommandantenrolle in der Form ausgeführt hätte, wie ich es tue.
Du warst ja an ganz vielen Stellen bei der Lufthansa die erste Frau. Du bist ganz viele Schritte als Frau das erste Mal gegangen. Ich war relativ fassungslos, als ich gelesen habe, dass es sogar Menschen gab, die dir gesagt haben, nee, also Ausbilderin kannst du nicht werden, die Piloten hören doch nicht auf eine Frau. Ne, da ist meine innere Feministin erstmal ganz kurz an die Decke gegangen. Also du hast es ja heute noch, dass es eine Besonderheit ist, dass Crewmitglieder mit dir fliegen, weil sie sagen, es ist das erste Mal, dass sie eine Flugkapitänin haben. Was würdest du sagen, war für dich als Frau die größte Herausforderung bei all diesen Schritten?
Diese Exotin zu sein, die ich nicht sein wollte, das war immer so eine Gratwanderung, weil man einfach immer als das gesehen wurde, dass man, also in erster Linie, dass man eine Frau ist, aber weniger der Mensch, der dahinter steckt und die Fähigkeiten, die er hat. Das war, fand ich, anstrengend und das ist heute noch. Ja.
Gleichzeitig hast du das ja sozusagen, da hast du das Problem ausgenutzt und aus der Not eine Tugend gemacht und hast ja auch ganz viel in der Ausbildung verändert. Du hast ein Buch geschrieben über deinen Lebensweg, da kann man ziemlich viel darüber erfahren, wie das alles passiert ist und wie du dich so entwickelt hast, welche Entscheidungen du getroffen hast. Und darin ist sehr deutlich geworden, dass du einen ziemlich fiesen Ausbilder hattest. Auch einen ziemlich misogynen Ausbilder, so wie es durchklingt. Und dann bist du hingegangen und hast gesagt, ich mache das alles anders. Was hast du verändert? Also wie bildest du aus, worauf legst du Wert, was neu war?
Das weiß ich ganz genau und ich weiß auch ganz genau, wie und wo ich das tue. Und das mache ich ganz am Anfang. Erstmal fange ich bei mir an. Ja, ich sage gerne Start with I. Das heißt, wenn ich nach der dritten Frühschicht im Simulator morgens zum Flughafen fahre, dann bin ich mir bewusst, dass es mir schwerfällt, meine Mundwinkel nach oben zu ziehen, weil ich einfach müde bin, weil ich erstmal in Schwung kommen muss. Das heißt, ich versuche sowohl schon, ohne meine Kollegen je getroffen zu haben, im Vorfeld mich selber zu tunen und in Schwung zu bringen, weil sie haben es nicht verdient. Ich bin mir bewusst, dass ich als Trainer und als Ausbilder, als Prüfer, dass ich Prüferin, das fällt mir immer noch schwer, dass ich quasi der Dienstleister bin für meine Kollegen. Und ich sage ihnen gleich am Anfang, warum ich hier bin, um ihnen zu sagen, worin sie gut sind. Und dass das mein Fokus ist. Und dieses Wohlwollen zu zeigen und zu formulieren bei jeder Simulatorschicht, die ich durchführe, hilft, dass sie einfach ja, angstfreier, stressfrei agieren können und wissen, ich schaue wohlwollend auf sie. Und wenn ich darüber hinaus noch Tipps für sie habe, gebe ich sie ihnen gerne. Und das beginnt mit der Sprache, wie ich Dinge formuliere.
Hm. Das heißt, positive Verstärkung ist eigentlich dein großes Thema.
Ja, definitiv.
Jetzt hast du irgendwo geschrieben, dein Ziel war es, dass Leute bei dir ihre Prüfungsangst verlieren. Das ist ja ein sehr großes Ziel. Glaubst du, du hast es erreicht?
Ich habe es zum Teil schon gesagt bekommen von Kollegen, die mir selber sagten, boah, wenn ich Simulator habe, ne, jedes Mal ist es wieder so herausfordernd und ich merke, wie ich diesen Stress habe im Vorfeld. Ne? Und dann sagte der eine Kollege nach zwei Schichten, die wir hatten, nee, sogar nur eine Schicht, und er wusste, er hat mich dann in ein paar Tagen wieder für zwei weitere Ereignisse, sagte, boah, Cordler, jetzt freue ich mich sogar richtig darauf. Ja? Und hatte im Vorfeld ganz anders geredet.
Hm. Und wie ist es für dich selbst? Weil du ja auch immer noch als Pilotin regelmäßig selbst geprüft wirst. Ne? Das ist ja was ganz Besonderes an eurem Job, dass egal wie viel Erfahrung man hat, egal wie viele 100.000 Kilometer man geflogen ist, man trotzdem regelmäßig abgecheckt wird, ob man es noch kann. Wie fühlst du dich, wenn du die Geprüfte bist?
Immer noch gestresst. Das ist völlig normal. Ja, wahrscheinlich gehört das auch dazu. Also eine unserer Eigenschaften als Pilot ist ja, dass wir wirklich sehr gut performen wollen. Wir haben einen sehr hohen Anspruch an uns selbst. Und das ist ja auch gut so, damit wir die Flugzeuge sicher bedienen. Ja, und das bringt natürlich mit sich, dass man einfach durch diesen hohen Anspruch gut sein will. Und obwohl man weiß, dass man auch Fehler machen darf und kann und dass das völlig menschlich ist, fühlt sich jedes Mal wieder, man ärgert sich, wenn man auch nur eine Kleinigkeit nicht gut macht. Und ja, deswegen jedes Mal auch wieder Stress.
Lass uns mal bitte ein bisschen über diesen Simulator sprechen. Ich finde das ganz spannend, weil ich natürlich so ein total laienhaftes Bild davon habe. So einem schlecht aufgelösten Bildschirm vorm Gesicht und dem Gefühl, man sitzt in so einer Art Phantasialand-Achterbahn und es wackelt und ruckelt ein bisschen und die Knöpfe sehen alle nicht echt aus. Mir ist völlig klar, dass das fernab der Realität ist. Wie ist das wirklich, im Simulator zu sitzen und wie real fühlt sich das an?
Sehr real. Also wir sind ja in Simulatoren, Full-Flight Simulators unterwegs, so heißen die. Das heißt, die bewegen sich auf Stelzen. Das heißt, sobald wir im Simulator angekommen sind, nehmen die Kollegen ihren Sitzplatz ein und das Cockpit sieht 1:1 so aus wie im richtigen Flugzeug. Sie haben ein 180-Grad-Visual, was wirklich auch so gut ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind wirklich auf den Start- und Landebahnen unterwegs und alles ganz real. Wetterphänomena können wir einspielen. Es blitzt, es gibt Wolkenformationen, unterschiedliche. Tag, Nacht kann alles eingespielt werden. Und sobald wir da drin sitzen, mache ich die Tür zu und dann fahre ich diesen Simulator hoch. So heißt das. Der wird also hochgefahren auf die Stelzen. Und das heißt, die Beschleunigung wird wirklich wahrgenommen. Sie ist nicht ganz real in der Stärke, wie sie im echten Flugzeug sich anfühlen würde. Dennoch, wenn man die Schubhebel nach vorne schiebt und im Simulator startet, spürt man richtig, wie man in den Sitz gedrückt wird. Also das ist wirklich sehr real und die Kollegen vergessen absolut, wo sie sind.
Verrückt. Vergisst du es auch?
Wenn ich vorne sitze, absolut. Wenn ich hinten sitze, konzentriere ich mich auf andere Sachen als auf die Motion.
Mhm.
Und da bin ich auch voll im Metier drin.
Die Simulatoren sind ja vor allem dafür da, zu lernen, eine bestimmte Flugzeugart zu fliegen, weil die ja auch alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber auch sich auf irgendwelche Katastrophen vorzubereiten. Also die schrecklichsten Dinge kannst du da zusammenbauen. Was ist so das Heftigste, was du im Simulator mal managen musstest?
Naja, also das eine ist, wie du sagst, Kollegen auszubilden, die neu auf dem Flugzeugtyp sind. So war das jetzt gerade, jetzt war ich gerade bei Etihad in Abu Dhabi und dort haben wir die Simulatoren benutzt, um neue Kollegen zu schulen auf dem Airbus 350. Das heißt, da machst du normale Flugmanöver, dennoch auch die Kollegen üben im Simulator schon alles, was passieren kann. Triebwerksausfälle, Hydraulikschäden, Anzeigenschäden, Bildschirmausfälle. Solche Szenarien. Schlimm. Was wir tun, ist wirklich, dass wir unsere Kollegen bestmöglich mit Szenarien präparieren, die sie nicht starteln lassen, wie es so schön heißt. Also dieser Startle-Faktor, den versuchen wir zu reduzieren. Und da machen wir sowas, wir nennen das Upset Recovery Prevention Training, wo wir die Flugzeuge in eine Lage bringen, die nicht natürlich ist für ein Passagierflugzeug. Und dann müssen die Kollegen hochschauen und müssen versuchen, dieses Flugzeug wieder zu stabilisieren. Das machen sie jedes Mal wirklich sehr gut. Und ich denke, das ist etwas, was sich verändert hat in unserem Training nach dem Air France-Unfall, damals der 447. Und das sind Trainings, die einfach sehr wirkungsvoll sind. Bestmöglich. Dennoch sage ich, man kann nicht alles durchdenken, was passieren kann.
Und im realen Leben, was war die heikelste Situation, in der du als Pilotin mal warst?
Also im realen Leben ist eigentlich das Anstrengendere manchmal die Grubesfahrt ins Hotel, je nach Gebiet auf der Welt, in dem wir uns befinden. Nicht nur das Anstrengendste, sondern manchmal auch das Gefährlichste. Ich erinnere mich an Szenarien in Afrika, wo wir eskortiert wurden von Militär, um sicher ins Hotel zu kommen. Also solche Sachen sind ungewöhnlich für die Arbeit, die wir tun. Im Flugzeug selbst fällt mir spontan nichts ein. Man ist wirklich so gut trainiert und auch technisch all das, was ich im Simulator trainiere. Man hofft ja, dass es einem nie passiert. Und man sagt in der Statistik, wenn ein Pilot einmal im Leben einen Triebwerksausfall hat, dann ist es schon viel in seiner ganzen Karriere. Und ich fliege jetzt schon 34 Jahre.
Und ist noch nie was passiert?
In der Form. Nicht. Nur kleinere technische Fehler.
Aber zwischenlanden oder so musstest du schon mal?
Ja, das war dann wegen Wetterbedingungen oder wie ich es im Buch beschrieben habe, wegen Obama. Also solche Sachen, das passiert schon.
Da war aber der Flughafen für uns gesperrt, weil die Air Force One landen musste. Und genau. Niemand durfte euch sagen, weshalb ihr nicht landen dürft.
Ja, richtig. Ja. Und eine Zwischenlandung ist ja für uns auch eigentlich ein normales Manöver. Genauso wie Durchstarten ist für uns ein normales Manöver. Und wir müssen es dann immer nur natürlich den Kollegen und Gästen gut erklären, dass sie verstehen, warum das für uns Teil unseres Jobs ist.
Mhm. Hast du je Angst gehabt auf einem Flug, den du nicht selbst geflogen bist?
Den ich nicht selbst geflogen bin? Ach, da bin ich wirklich sehr tiefenentspannt. Also ich sitze hinten in der Passagierkabine und denke so, ach, wie schön. Ich muss mich jetzt nicht wachhalten. Ich kann mich einfach zurücklehnen. Ich kann schlafen. Ich habe vollstes Vertrauen.
Das Wachhalten ist ein super Stichwort, denn du fliegst ja durch alle möglichen Zeitzonen, heute hier, morgen da. Teilweise lange Nachtflüge, in denen du hochkonzentriert sein musst. Wie machst du das? Wie hältst du dich wach?
Das ist wirklich mit das Anstrengendste, würde ich sagen, in unserem Job. Also viel hilft mir wieder mentale Vorbereitung. Also wirklich, wenn ich in New York bin und weiß, später fliegen wir zurück und es wird einfach ein Nachtflug, wir sind zu zweit, es wird die ganze Zeit dunkel sein. Allein das Bewusstsein darüber hilft mir schon. Und dann mache ich so quasi Chunking der verschiedenen Flugphasen. Ob es dann im Reiseflug ist, ich unterteile das, wenn wir von einer Landesgrenze zur nächsten fliegen. Und ich trinke sehr, sehr viel Wasser, stilles Wasser, das hilft mir. Merke ich wirklich auch, bin ich fitter, wenn ich viel, viel, viel Wasser trinke. Die Möglichkeit haben wir auch, wenn wir beide sehr müde sind oder einer sehr müde ist, dass er mal nappt im Sitz. Das heißt, im Sitz kann er sich zurücklehnen und bis zu 20 Minuten die Augen schließen, während der andere Kollege voll dabei ist.
Okay, aber wenn dann mal was wäre, wäre immer noch der Autopilot. Das heißt, in diesen 20 Minuten stürzt das Flugzeug dann nicht sofort ab, wenn einer dann irgendwie mal kurz Sekundenschlaf hat.
Nein, ich hoffe nicht. Also oft im Auto ist das deutlich gefährlicher und man spricht sich dann auch mit seinen Kabinenkollegen ab. Die kommen dann nach vorne und das ist alles sehr klar getaktet, wie wir da miteinander umgehen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass im Anflug beide Kollegen fit und voll dabei sind und deswegen lieber im Reiseflug, wo es mal ruhigere Phasen gibt, die Augen schließen.
Das heißt, Anflug ist das vor der Landephase
genau.
quasi.
Mhm.
Jetzt ist es ja so, das war mir vorher gar nicht bewusst, bis ich ein bisschen über dich gelesen und recherchiert habe, dass für jeden Flug eine komplett neue Crew zusammengestellt wird. Das heißt, du hast kein festes Team. Es gibt nicht irgendwie, ja, die fliegen immer nach New York, die fliegen immer nach Abu Dhabi, die fliegen immer nach Reykjavik oder Keflavik ist es ja in dem Fall. Sondern jedes Mal, wenn du zum Flughafen kommst, hast du eine neue Crew. Du hast einen neuen Co-Piloten, du hast eine neue Kabinencrew und du hast jedes Mal eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, um als Chefin sozusagen das Setting aufzubauen. Die kennen dich nicht, die wissen nicht, wie du führst, die wissen nicht, wie du fliegst, die wissen nicht, was du für ein Charakter bist. Und trotzdem müsst ihr extrem gut zusammenarbeiten. Wie funktioniert das und warum ist das eigentlich so? Wäre es nicht total sinnvoll, auch so von den Arbeitszeiten ein bisschen mehr Struktur und Rhythmus da drin zu haben, als jedes Mal so ein komplett neues Durcheinandermischen von Persönlichkeiten und Rollen?
Also es wäre vielleicht hilfreich auf der einen Seite, wobei wir da gerne das Stichwort Complacency in den Raum werfen. Complacency heißt, dass du nachlässig bist, dass du salopp wirst in deiner Arbeit. Und ich denke, einmal ist es absolut ein organisatorisches Thema, weil bis zu 30.000 Kabinenkollegen und 5.000 Piloten miteinander zu matchen, sehr, sehr schwierig. Deswegen findet das bei uns nicht statt. Auf der anderen Seite ist es auch ein sehr guter Anker. Weil was ist der Anker für uns, dass wir uns fest darauf verlassen müssen, dass jeder seine Rolle wahrnimmt, für die er da ist, die er gelernt hat. Und da kommt jetzt die Uniform so ein bisschen ins Spiel. Ich als Kapitänin habe 4 Streifen am Ärmel, die ersten Offiziere 3 Streifen in der Kabine, die Kabinenleiter 2 und die Flugbegleiter 1 Streifen. Und ich kann die Kollegen auch darauf ansprechen und sagen, hey, deine Rolle ist, du führst sie aus, du führst sie nicht aus. Warum tust du das? Auf der einen Seite ist das sehr, sehr hilfreich. Man hat wirklich nur diese 5 Minuten Zeit, gerade mit den Kabinenkollegen. Und beim Airbus 380 sind wir als Crew 23. Das ist eine Riesennummer. Da habe ich wirklich nur 5 Minuten Zeit, mit ihnen eine Ebene zu schaffen. Und das tue ich genauso, wie ich im Training Wohlwollen zeige und Respekt zeige und zeige, dass ich vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten habe, dass sie im Hier und Jetzt sind. Und das tue ich in der Kürze der Zeit, um dann dieses Team zu führen.
Wie viel musst du denn wirklich führen? Denn erstens bist du ja vorne so ein bisschen abgeschlossen. Ich nehme jetzt mal die Co-Piloten und Co-Pilotinnen raus. Aber das, was hinten in der Kabine passiert, kriegst du ja eigentlich gar nicht mit. Um es mal ein bisschen böse zu formulieren oder ein bisschen plakativ, braucht es dich da als Chefin überhaupt oder läuft das nicht ohnehin vernünftig hinten?
Naja, ich denke, immer wo du Menschen hast, menschelst. Und immer wo du sowohl auch unterschiedliche Crew-Konstellationen hast, wie auch unterschiedliche Gäste-Konstellationen, passieren immer wieder Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich sage zu den Crews auch immer wieder, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Ja? Wir wissen nicht, was heute passiert. Wir lassen uns überraschen und mit unseren Kompetenzen, die wir erlernt haben, versuchen wir das bestmöglich abzuarbeiten. Und es passiert jedes Mal wieder etwas, womit wir nicht gerechnet haben.
Jetzt hast du ja in der Zeit, nachdem du die Pilotenausbildung fertig hattest, auch noch mal eine Weile als Flugbegleiterin gearbeitet. Und nicht nur das, sondern du bist dann auch nach kurzer Zeit Kabinenchefin geworden. Ja, man hat schon schnell gesehen, dass du in diese Führungsrollen auf jeden Fall gerne rein wolltest. Was bringt dir das heute, wenn die Kolleginnen und Kollegen erfahren, dass du ihren Job auch mal gemacht hast?
Also es bringt nicht nur mir was, wenn die Kollegen das erfahren. Es bringt mir auch was, wenn sie es nicht erfahren, einfach, dass ich die Abläufe kenne. Und das ist ein ganz hohes Gut. Ich kann mich viel besser reinversetzen in die verschiedenen Situationen, die sie abzuarbeiten haben. Und das habe ich auch im Training. Ich bin auch viel im Kabinentraining gewesen, dort einfach ein besseres Verständnis, diesen Perspektivwechsel gehabt zu haben. Das ist toll.
Würdest du das anderen Piloten gerne in die Grundausbildung packen, dass sie auch mal eine Weile in der Kabine arbeiten müssten?
Naja, vielleicht nicht in der Form, aber so Streckenerfahrungsflüge, sowas gab es bei uns früher. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch gibt. Das fand ich sehr gut. Und dafür Raum zu schaffen, was ja auch gut ist, dass wir einmal im Jahr ein Emergency-Training haben, was wir und CRM-Training, Crew Resource Management Training, das haben wir gemeinsam mit den Kabinenkollegen. Und da gibt es einfach die Möglichkeit, sich auch auszutauschen über die verschiedenen Arbeitsbereiche. Das ist sehr, sehr wertvoll und wichtig.
Glaubst du, das machen alle? Weil es gibt ja schon auch noch diese etwas seniorigen, älteren Halbgötter in Blau, die diese Pilotenrolle eigentlich so auch leben, wie man sie aus Filmen kennt. Ne? Also ich habe immer so dieses Catch Me If You Can Bild vor Augen, wenn ich das Wort Pilot höre, wo der Pilot, der Kapitän vorne weggeht und fächerartig hinter ihm kommt die Crew. Wie realistisch ist dieses Bild noch?
Naja, schon realistisch. Also wir sind ja drei im Cockpit in der Regel, wenn wir Langstrecke fliegen, weil wir oftmals sehr lang unterwegs sind. Und wenn wir durch den Flughafen gehen, sage ich sogar zu meinen Kollegen, ich möchte gern, dass jemand von uns vorne läuft und jemand hinten läuft, um quasi die Gesamtcrew im zusammenzuhalten und dass wir uns nicht verlieren, im positiven Sinne. Deshalb, dieses Bild ist wahrscheinlich immer noch da. Die Hierarchie ist meiner Meinung nach flach und das ist gut so, weil es braucht nichts Dominante, um eine Crew zu führen. Und deshalb, Ausreißer mag es immer geben.
Jetzt bist du in deiner Karriere von einer Führungsposition in die nächste gegangen. Du hast, also man kann ganz positiv gemeint, man kann sagen, du hast eigentlich nie genug bekommen. Ne? Nur immer der nächste Schritt muss es noch sein und von der Langstreckenkapitänin zur Ausbilderin, jetzt auf den A380 Astronautin wolltest du auch noch werden. Also es heißt immer, the sky is the limit, aber dein Limit war es nicht. Was macht dich so euphorisch und was treibt dich so an?
Es ist so ähnlich, wenn mich Menschen fragen, wie viele Stunden mein Tag hat. In die Richtung geht's. Ich glaube, ich habe das große Glück, diese intrinsische Motivation für meine Arbeit zu haben. Und mir gibt jeder Moment etwas, jede Begegnung etwas. Und diesen Raum und diese Zeit zu nutzen im Austausch mit Menschen und daraus Kraft zu schöpfen, ich glaube, das hilft mir, immer weiterzugehen.
Diese Karriere, die du gemacht hast, ist auch zu einem hohen Preis zum Teil passiert, denn du hast zwei Töchter, für die du nicht so viel da warst, wie andere Mütter das sind. Und dafür hast du dir ja auch öfter mal was anhören müssen. Also das war, wenn ich die passenden Kapitel im Buch lese, auch für dich nicht immer leicht. Aber du hast ganz bewusst die Entscheidung getroffen, diese Karriere zu machen und wieder Vollzeit zu arbeiten und das Fliegen nicht aufzugeben. Und dabei hat deine Mutter eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du geprägt bist und warum du diese Entscheidungen so getroffen hast?
Ja, es war so, ich habe drei Schwestern, ich bin die jüngste von uns Vieren und meine Mutter war Rechtsanwältin. Mein Vater war eben im Personalwesen tätig und meine Mutter war Rechtsanwältin, damals schon was sehr Besonderes. Und als dann mein Vater eine Position als Vorstand erhielt bei der Zahnarztfabrik Friedrichshafen, hieß es dann, dass doch bitte seine Frau aufhören solle zu arbeiten, weil eine Vorstandsgattin doch den jungen Menschen den Job nicht wegnehmen sollte. Und das hat meine Mutter sehr betrübt, weil wahrscheinlich habe ich da auch einiges von ihr, dass sie ihren Weg gehen wollte. Und es war ja auch toll, weil sie in Bremen, als wir dort noch lebten, als Rechtsanwältin tätig sein konnte, als ich dann in die Schule kam als Jüngste. Und da hatte sie große Erfüllung drin. Und dann durch den Posten meines Vaters konnte sie diesen Job dann nicht mehr ausüben und ich habe das einfach live sehr miterlebt. Das war meine Zeit, als ich Pubertier war und das hat mich einfach geprägt und wahrscheinlich habe ich mir gesagt, das soll mir nicht passieren. Und dadurch, dass ich dieses Netz hatte von der Großfamilie meines Mannes, war es einfach auch möglich, das zu tun.
Dein Mann hat bei dieser Karriere ja eine ganz große Rolle mitgespielt. Er ist SEK-Beamter bei der Polizei, der erste, der jemals einen Elternzeitantrag gestellt hat. Deine Töchter sind 21 und 18, das heißt, das war eine Zeit, in der Männer in Elternzeit wirklich noch eine absolute Ausnahme waren. Und ein großer Vorteil für euch war, dass deine Töchter gerne ins Internat wollten, ne? Also sonst wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen anders gelaufen.
Das war definitiv so. Also ich hätte das gern als Kind auch gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich wäre gerne in ein Internat gegangen, aber die Möglichkeit bot sich nicht. Und als unsere älteste Tochter damit anfing in der 5. Klasse, dass sie Interesse daran hätte, habe ich gesagt, ich möchte es ihr ermöglichen, wenn sie das tun möchte. Und so haben wir dann ein Internat rausgesucht. Dort ist sie hingegangen und die Jüngere hat das dann gesehen und hat gesagt, das will ich auch. Und da sie beide ein Stipendium erworben hatten, was sie jedes Jahr erneuern mussten, war es dann auch möglich, das zu finanzieren. Und so sind wir alle unsere Wege gegangen.
Es gab aber schon Momente, in denen es wirklich hart war, zur Arbeit zu fahren, oder?
Das war es davor, bevor sie dorthin gegangen sind. Definitiv. Gerade auch beim ersten Kind, wenn man einfach wirklich noch nicht weiß, wie sich das entwickelt, wie sich das anfühlt, wie das Kind das wahrnimmt, wenn man nicht da ist, wenn die Großmutter oft einspringt, sagt sie irgendwie mal Oma zu mir. Also das war wirklich eine harte Zeit, immer wieder. Und auch die Gedanken frei zu haben, also wirklich sich konzentrieren zu können auf die Arbeit. Da haben wir ganz oft drüber gesprochen, ja.
Gab es Momente, in denen du es bereut hast? Gab es wichtige Dinge, die du verpasst hast oder wo du das Gefühl hattest, du wirst deiner Rolle als Mutter nicht gerecht?
Bestimmt ganz oft. Also bestimmt ganz oft immer wieder. Und was mich einfach sehr, sehr freut, dass in der heutigen Zeit die Nähe nicht größer sein könnte zu unseren Kindern. Sie waren jetzt auch in Abu Dhabi mit dabei. Sie versuchen, wann immer sie können, bei uns zu sein. Und das ist wirklich sehr, sehr schön.
Das heißt, im Nachhinein kannst du sagen, es hat euch nicht geschadet?
Nein.
Würdest du alles wieder so machen? Hast du einen Rat für Mütter, die berufstätig sein möchten und nicht nur berufstätig, sondern die Karriere machen möchten und die in Führungspositionen sein wollen? Gibt es einen Satz oder einen Gedanken, der dir geholfen hat?
Wieder start with I. Seid euch selber bewusst, was ihr wirklich wollt. Welchen Preis ihr hoffentlich heutzutage nicht mehr so zahlen müsst. Also das eine ist ja das, was man selber fühlt, wenn man im Umgang mit seinen Kindern ist. Wo geht mein Herz hin? Habe ich die Unterstützung? Ich habe einfach das Riesenglück gehabt, mit dieser wohlwollenden Familie gemeinsam das meistern zu können. Muss es jetzt sein? Den Zeitpunkt, ja, das kann man sich nicht immer aussuchen. Und zu guter Letzt wirklich die Macht der Sprache. Reden macht stärker, drüber zu sprechen und sich wirklich klar zu werden. Ich und mein Umfeld, wo wollen wir hin und was will ich wirklich?
Und dann gibt es ja diesen Klassiker, den ganz viele Frauen in höheren Positionen immer wieder hören. Die Frage, wie machst du das mit den Kindern? Was hat diese Frage mit dir gemacht und wie hat sich das entwickelt?
Früher war das wirklich sehr deutlich. Es war wirklich so, dass diese Frage grundsätzlich nur uns gestellt wurde. Und ich irgendwann mal dachte, Mensch, die Jungs haben doch auch alle Kinder. Die werden nie gefragt. Ja? Wessen Verantwortung ist es? Und genauso könnte mein Mann die Geschichten erzählen, wenn er allein beim Babyschwimmen mit den Frauen war, wie exotisch er dort wahrgenommen wurde. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Also ich habe sehr, sehr viele Kollegen, die Elternzeit nehmen, die sich deutlich mehr an der Kindererziehung beteiligen. Ich glaube, da hat sich in der Welt schon wirklich was verändert und das finde ich sehr schön.
Und wie war es bei dir? Wie hast du darauf reagiert, wenn diese Fragen kamen?
Ich war gestartelt. Am Anfang habe ich noch brav geantwortet. Irgendwann habe ich die Frage erwidert und gesagt, warum fragt ihr mich das?
Und dann gibt es verwirrte Gesichter wahrscheinlich, ne? Wenn einem so der strukturelle Sexismus auf einmal vorgeworfen wird, ohne dass man es ausspricht. Als deine zweite Tochter gerade auf der Welt war, kam ja dann für dich die nächste große Chance, nämlich diese Ausbildung zur Ausbilderin, die dich viel Zeit gekostet hat. Da haben sich quasi, das Timing war schlecht, kann man sagen. Wie ist die Entscheidung gefallen, zu sagen, okay, obwohl ich jetzt gerade wirklich ein ganz kleines Kind habe, mache ich das trotzdem? Gab es da Diskussionen drüber oder war für dich klar, nee, also das ist der Weg, ich habe mich dafür angemeldet, jetzt mache ich es auch?
Immer so. Also es war der Weg, dafür habe ich mich angemeldet und ich möchte das machen und wir finden einen Weg. Und das war wieder, da muss ich meinen Mann erwähnen, ein großes Glück, dass er stets sagte, hey, das war die Entscheidung, die wir getroffen haben, go.
Ja. Ich würde dich kurz für einen Beziehungstipp mal zu Rate ziehen. Wenn man als Frau eine solche Karriere machen will und eine ähnliche oder man sagt, mir ist der Job wirklich sehr, sehr wichtig, was für einen Mann braucht man dann?
Man braucht einen Partner, der sich nicht ständig mit einem misst. Sondern man braucht einen Partner, der in sich ruht und weiß, was er selber kann und wer er ist.
Es gab eine einzige Niederlage in deiner Karriere. Eine große allerdings dafür. Du wolltest unbedingt noch Astronautin werden. Als du 37 warst, hast du es ganz schön weit geschafft. Magst du uns diese Geschichte mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was du dafür alles getan hast?
Ja, es war mein Kindheitstraum war wirklich so, dass ich sagte, ich möchte Astronautin oder Pilotin werden. Und deshalb war der Wunsch schon immer da. Mich hat der Weltraum fasziniert, Astronomie. Deswegen habe ich ja auch in die Richtung studiert. Hat mich immer sehr fasziniert. Als Kind durfte ich dann schon mal zu einem Vortrag von Ulf Merbold, kann mich auch daran gut erinnern. Ich habe ihn dann auch gefragt, was ich tun muss, um Astronautin zu werden. Naja, als Europäer musste ich mich halt bei der ESA bewerben und bei ESA gab es keine Ausschreibungen für neue Astronauten. Und so habe ich eben die Zeit genutzt, mich bestmöglich vorzubereiten. Ich habe Russisch gelernt, ich habe einen Tauchkurs gemacht, ich habe ja einfach dann das Studium noch bis zu den Kindern fortgeführt und habe halt darauf gewartet, bis es endlich soweit ist. Und dann kam die Ausschreibung eben dann mit 37.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sucht die ESA nach Astronauten?
Ja, es war öffentlich, dass ESA neue Astronauten akquiriert und dann konnte man sich bewerben. Und es war sehr ähnlich zu dem Pilotentest ursprünglich, weil die ersten Tests haben in Hamburg stattgefunden, in der Sportallee bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Kann ich mich hier gut dran erinnern. Und die Tests waren sehr ähnlich. Dort waren wir eben 2 Tage und einfach nur in Anführungszeichen eine Nummer und man war am Computer und an Gerätschaften und hat dort die Tests gemacht.
Was kommt da so vor in so einem Test? Was sind da Themen?
Naja, das geht von über ein bisschen Physik, Mathematik, aber auch über Koordination, Merkfähigkeit. Ich kann mich sehr gut an einen Test erinnern, wo man Zahlen rein oder Buchstaben rein benannt bekommt und dann irgendwann hört das auf und dann soll man sie rückwärts wieder wiedergeben. Also man weiß nicht, wann es aufhört. Man hört und hört und hört und hört. Irgendwann stoppt. Und dann soll man so viel wie möglich rückwärts wieder benennen von den Kombinationen. Das war ein Test. Aber es geht dann auch darum, man sollte ein Essay einreichen, Mitschriftprobe, Englisch natürlich. Ja.
Woran ist es am Ende gescheitert? Weißt du es?
Ich weiß es nicht. Natürlich wird einem da im Nachgang nicht gesagt, woran es hing. Ich wurde gefragt in den Tests, warum Zivilpilotin und nicht Militärpilotin. Und ich wurde in der Form noch gefragt, wie sehr ich wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich war Testpilotin in Braunschweig bei der DLR, aber habe an der Auswertung nicht teilgenommen. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht. Sollte nicht sein.
Und ein bisschen Politik ist auch noch mit drin gewesen wahrscheinlich, ne?
Also, könnte gut sein.
Letztendlich ist eine italienische Wissenschaftlerin dann
Pilotin.
Pilotin, genau. Und einziger Deutscher war damals Alexander Gerst. Genau. Astro Alex, der allerdings Wissenschaftler war und nicht Pilot. Okay. Jetzt war das, wie gesagt, die einzige und erste wirklich große Niederlage. Das Einzige, was du nicht geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Wie bist du damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
Ich hatte das große Glück, dass danach die Ausschreibung zur Ausbilderin veröffentlicht wurde. bei Lufthansa und ich konnte mich quasi ablenken.
Auf was Neues stürzen.
Das war wahrscheinlich der Weg, den ich gegangen bin. Das hat mir dann sehr geholfen.
Aber ein bisschen gepikst hat es schon.
Naja, ne? Sicherlich. Na klar.
Kann man verstehen. Dafür hast du was anderes gemacht, was vor dir niemand gemacht hat. Nämlich du bist zu den Falklandinseln geflogen und hast die Crew zur Polarstern, also zu dem Eisbrecher, der in der Antarktis unterwegs ist, geflogen. Und das mitten in der Pandemie.
Als zweite. Wir hatten zwei Missionen. Es gab eine Mission zwei Monate davor und ich war in der zweiten Mission. Und das Einzige, was dort einzigartig war, dass es eine Zeit lang der längste Flug der Lufthansa war mit 15 Stunden 46.
Das hat sich dann in der Ukraine-Krise geändert, ne? Weil es Überflugsverbote plötzlich gab und man andere Strecken fliegen musste.
Die noch länger sind, ja. Nordpolrouten.
Entschuldige die sehr laienhafte Frage, aber was macht einen 15-Stunden-Flug so außergewöhnlich, wenn es doch 11, 12, 13-Stunden-Flüge längst gibt? Und wenn ich glaube, so ein Neuseeland-Flug dauert doch noch viel länger. Warum ist das so was Besonderes?
Naja, ich habe diese Mission nicht gewählt oder ich habe mich nicht dafür beworben, weil ich einen langen Flug machen wollte, sondern es gab in der Tat drei Gründe dafür. Das eine war in der Pandemie die zwei Wochen Vorab-Quarantäne mit einer Woche Zimmerquarantäne und einer Woche Hotelquarantäne, die ich als eine besondere Herausforderung sah und Lust hatte, sie so zu gestalten, dass mein Team bestmöglich zum Arbeiten geht. Das zweite war, dass gemeinsam mit den Forschern und Crew der Polarstern durchzuführen, das heißt, diesen Kontakt zu den Wissenschaftlern zu haben. Mein Onkel in der Tat hat früher auch auf der Polarstern gearbeitet, also auch da hatte ich so ein bisschen Bezug dazu. Deswegen war das das zweite. Und das dritte war, diesen besonderen Flug durchzuführen, der eben nach Mount Pleasant ging, einer Station, wo wir normalerweise ja auch nicht hinfliegen würden. Das ist eine Militärbasis. Das war das Dritte. Also die drei Sachen haben mich dazu bewogen, zu fragen, ob ich diesen Flug machen darf und habe dann den Zuschlag auch bekommen.
Das war das einzige Mal, dass du dir deine Crew selber aussuchen durftest, ne?
Die Cockpitbesatzung, ja. Kabinenbesatzung, die stand schon fest. Aber das Cockpit, ja, das war cool.
Worauf hast du da geachtet? Was war dir wichtig?
Ich wollte Kollegen, die sehr gewissenhaft ihre Arbeit durchführen, dafür bekannt sind, wie gut sie arbeiten, aber auch Menschen, die einen Blick für die Crew haben, die empathisch sind, die einfühlsam sind, die einfach sehr stringent koordiniert arbeiten können.
Und der Erste, den du gefragt hast, hat dir einen Korb gegeben, ne?
Ja, mussten dann ihre, oder was heißt mussten? Also sie fragten natürlich ihre Ehepartner und zum Teil war es einfach zu lang für die Menschen weg zu sein von zu Hause. Gerade in dieser doch noch recht unruhigen Pandemiezeit, ja.
Das war ein besonderes Angebot, von dem man ja jetzt nicht unbedingt ausgehen konnte, dass du es bekommst. Trotzdem hast du hochgepokert und warst auch noch so frech und hast Ansprüche gestellt, ne?
Ja, genau. Ich habe gesagt, mein Cockpit möchte ich mir selber aussuchen. Und ich glaube, mein Flottenchef hatte einfach keine Wahl, weil ich bestimmt mit die allererste war, die gefragt hat. Und auch mein Kollege, der den Flug vor mir machte, fragte, ob ich unter seinem Kommando den Flug mit ihm durchführen möchte. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte selber kommandieren. Und deswegen war es dann der zweite für mich. Interessant war, dass meine Co-Pilotin ihren Partner nicht gefragt hat, sofort zugesagt hat.
Hast du deinen Mann gefragt?
Ja, natürlich. Ah. Also er war bei mir, als der Anruf kam. Deswegen, und er wusste, wie sehr ich Lust darauf habe. Also er hat mir da wirklich, muss ich sagen, nie Steine in den Weg gelegt.
Das heißt, du warst mit der gesamten Crew eine Woche lang war jeder für sich in einem einzelnen Hotelzimmer eingesperrt. Keinen Kontakt zu den anderen. Essen vor der Tür quasi. Und dann gab es noch mal eine Woche, in der ihr als Crew sozusagen in Quarantäne wart. Das war ja die Hochzeit der Pandemie. Niemand war geimpft. Die Tests waren Mangelware. Wie hast du diese zwei Wochen erlebt? Das muss ja eine sehr besondere Zeit gewesen sein.
Ja, und beeindruckend war einfach, wie es auch organisiert war. Also das Alfred-Wegener-Institut, der Dr. Eberhard Kohlberg, der uns da als Arzt und Chief quasi begleitet hat, das war so gut organisiert. Wir hatten eine Schattencrew, das heißt, wenn wir innerhalb der ersten Woche jemand von uns mit Covid auffällig gewesen wäre, wäre das Team der Schattencrew dann eingesprungen. Wir hatten, als wir dort ankamen, wurden vorab im Hotel auch einmal Tests durchgeführt und dann sind wir in unsere Zimmer geführt worden. Und am Ende des Ganzen natürlich auch nochmal, also es wurde ständig überwacht. Wir haben im Vorfeld uns schon gebrieft, wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben Timeslots gehabt. Ich habe immer wieder mit Fragen meine Crew abholen können und konnte auch gucken, wie sie stimmungsmäßig drauf sind. Habe dann mit meinem Führungsteam auch immer wieder unterschiedliche Anrufe gemacht und hey, ist dir das aufgefallen? Und so haben wir die Möglichkeit gehabt. Und nach der Woche war es wirklich interessant. Ein Teil der Crew hat dann gesagt, Mensch, wir sind jetzt so behütet zusammengewachsen. Ich muss eigentlich gar nicht aus diesem Zimmer raus. Und dennoch haben wir dann natürlich diesen Schritt gewagt und haben dann die zweite Woche angegangen.
Und wie hast du dann den Flug erlebt?
Der Flug war auch sehr gut vorbereitet. Wir haben von einer anderen Crew, von dem Projektleiter, haben wir das Flugzeug gebracht bekommen mit seinem Co-Piloten. Und dann sind wir in das Flugzeug rein und das war ja dann unsere Bubble. Also das hieß, sowohl im Flug wie dann auch, als wir angekommen sind, durfte ja kein anderer Mensch an dieses Flugzeug ran. Das heißt, wir mussten dann nach dem Flug auch dieses Flugzeug noch 2 Stunden für den Rückflug vorbereiten. Also nach den 15 Stunden 46. Und all das war für uns klar. Und das waren Aufgaben, die vor uns lagen. Und als Team waren wir fest entschlossen, das auch zu tun. Wo andere vielleicht sagen würden, boah, jetzt bin ich aber müde. Jetzt habe ich nicht noch Lust, die Kissen wieder aufzupäppeln und das alles wieder auszuwechseln oder zu staubsaugen. Und haben wir alle gemacht, ja. Mhm.
Was ist das für ein Gefühl, zum allerersten Mal auf einem Flughafen zu landen, der eigentlich für dich als Reisepilotin gar nicht zur Verfügung steht sonst?
Naja, ein Flugplatz ist erstmal so ein Flugplatz für uns. Wir haben eine Landebahn und da kennen wir uns aus. Spannend ist dann das Ganze drumherum. Und auch da hatten wir einfach sehr gute Vorbereitung von der Vorgängercrew und auch von den örtlichen Vertretern, die zwar, also unser Regional Leiter saß in, ich glaube, Buenos Aires und dennoch hatten wir viel Informationen über diesen Flugplatz. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und dann staunt man und freut sich, das erleben zu dürfen.
Die Antarktis ist dann nicht weit weg. Wie viel hast du von der Umgebung da mitbekommen?
Nicht sehr viel. Wir sind ins Hotel gefahren und im Hotel hatten wir ja dann quasi auch eine Hotelabschiedsquarantäne, waren dort in so einem Gang mit den Zimmern auf uns allein gestellt, haben auch das Essen einfach gebracht bekommen und hatten so einen Minigarten als Auslauf. Das war dann so der Bereich, wo wir den Tag genießen konnten, den wir dort zur freien Verfügung hatten. Aber ansonsten durften wir dort nicht reisen. Was schön war, dass, weil wir auch die Polarsterne ja nicht sehen durften, dass uns danach die Kapitäne zweimal eingeladen haben im Bremerhaven ins Trottendock, um dort dann die Polarsterne anzuschauen, weil wir es dort unten nicht konnten.
Die ist quasi, bevor ihr zurückgeflogen seid, schon auf dem Weg Richtung Deutschland gewesen und ihr habt sie dann quasi über die Navigation ausmachen können und sie von oben gesehen, richtig?
Genau, wir konnten sie kurz sehen, bis wir in die Wolken abgetaucht sind und sie haben halt dann ein paar Tage gebraucht, wofür wir wieder nur ein bisschen weniger als 15 Stunden brauchten.
Dieser Flug war ein Highlight. Jetzt gibt es aber auch ein paar Ereignisse, wo ich mir vorstellen könnte, dass du als Pilotin die nochmal ganz anders wahrgenommen hast als der Rest der Welt. Mir sind bei dem Wort Pilotin und beim Nachdenken über deinen Job sofort so ein paar Sachen eingefallen. Das allererste war sofort der 11. September. Die Bilder der Flugzeuge, die in die Twin Towers geflogen sind, die werden wir alle bis an unser Lebensende ja einfach vor dem inneren Auge sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir nochmal was ganz anderes ausgelöst hat. Dann der Fall des Piloten Andreas Lubitz, der eine Maschine voll besetzt gegen einen Berg ja geflogen gesteuert hat, die dort zerschellt ist, weil er selbst depressiv war und nicht nur sich, sondern auch alle anderen in den Tod gerissen hat. Die Landshut ist ein altes Thema, aber trotzdem eins, das mir beim Thema Flugzeug immer noch total schnell einfällt. Und jetzt erst wieder Tokio, über die Concorde hast du selbst gesprochen. Nee, Concorde nicht, was war es? Air France. Hast du vorhin selbst kurz erwähnt. Diese Ereignisse, die wir kollektiv im Gedächtnis haben, die untrennbar mit deinem Job verbunden sind, was machen die mit dir? Wie denkst du darüber? Was ist nach dem 11. September in deiner Pilotenbubble passiert?
Deswegen habe ich dem Ganzen ja auch ein Kapitel in meinem Buch gewidmet, weil es hat die Fliegerei verändert, definitiv. Mhm. Ich nehme mal gerne als Beispiel, dass ich früher immer nur Sorge hatte, dass man mir aus meinem Koffer was klaut, ja, und wir die Safes benutzt haben. Und jetzt ist es eher so im Hotel, dass ich Angst habe, jemand tut mir was rein. Mhm. Also die ganze Denke hat sich verändert. Nach 9/11, wir haben ja dann auch angefangen, unsere Crews zu schulen im Security-Bereich. Und da ich maßgeblich daran beteiligt war, diese Schulungen durchzuführen, ist es mir natürlich sehr präsent. Als das Ganze passierte, was passiert mit einem selbst? Es ist so, dass ich einfach nur wissen will, was passiert ist. Ich will wissen, wie es dazu kam. Man kann genauso den Fall jetzt in Südkorea benennen. Ich habe einfach noch keine Vorstellung, wie es dazu kommen konnte. Mhm. Und deswegen würde ich da auch keine Aussagen tätigen. Ich weiß es nicht. Und bei 9/11 war einfach nur interessant, wie kam es dazu? Auch das hat ja erst einen Moment gedauert. Und dann war man natürlich so beschäftigt mit der Abarbeitung und Abhandlung, da ich ja immer im Critical Incident Stress Management tätig war als im Peer Support, wo unsere Crews überall landen mussten, konnten, das Ganze zu organisieren. Das ging genauso, war das in Covid so, da war ich sehr eingebunden, sodass ist eigentlich mehr mit Blick nach vorne, was ist eine Lösung? Wie kommt es dazu und was können wir in Zukunft machen, dass es nicht mehr dazu kommt? Also das ist mehr so die Brille, die man aufhat oder die ich aufhabe. Ich kann ja nur von mir sprechen. Das Interesse daran, rauszufinden, was ist da passiert und wie kam es dazu? Und was können wir tun in Zukunft, dass es nicht mehr passiert?
Fühlst du dich sicher? Also glaubst du, dass alle Maßnahmen getroffen sind, alle Sicherheitsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, damit Flugzeugentführungen beispielsweise nicht mehr möglich sind?
Wenn du diese erste Frage, die du stellst, fühlst du dich sicher, würde ich erst mal sagen, spontan ja. Dennoch weiß ich auch, nachdem ich mich viel mit Sicherheit beschäftige, dass Sicherheit immer nur ein Netz. Das heißt, ein Netz hat immer Löcher. Und es wird immer Lücken geben. Es gibt keine absolute Sicherheit an der Stelle. Und da einfach bestmöglich das zu tun, dass ein Flug so sicher wie möglich sein kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich sage immer, wenn jemand mein Flugzeug strukturell nicht beschädigt, schaffe ich jedes Flugzeug zu landen. Wenn er dies tut, dann sind auch irgendwann meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Deswegen gibt es No-Fly-Zones, deswegen gibt es in der heutigen Zeit viele Routen, die wir früher nicht geflogen sind, um einfach sicher zu operieren.
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass durch den Terrorismus das Flugzeug zu einer Waffe wird, ne? Und nicht mehr die Gefahr ist, etwas stürzt ab oder ein technischer Defekt ist da, sondern tatsächlich diese Instrumentalisierung deines Flugzeugs. Das ist ja so eine große Veränderung da drin.
Ja, das war bei 9/11 so. Aber das Thema fühlt sich an, als ob das so ein bisschen abgefrühstückt ist. Die Cockpit-Tür ist zu. Wir haben diese Maßnahmen ergriffen. Also so leicht ist es nicht. Es sei denn, jemand schleust sich als Flugschüler über Jahrzehnte ein. Das ist ja auch alles denkbar. Möglichkeiten gibt es. Und so sehen wir ja auch, wie es im Autoverkehr im Moment als Waffe genutzt wird. Also Sicherheit, man kann immer wieder neu schauen, welche Möglichkeiten hat man, es so sicher wie möglich zu machen. Und ich weiß, nach 9/11 gab es dann diese Glaswände, dass ankommende, abfliegende Gäste nicht miteinander vermischt werden dürfen. Das hat sich auch schon wieder zum Teil aufgeweicht. Sind es die 100 Milliliter wirklich, weil man weiß, Sprengstoff kann man in alle Art und Form gießen. Warum brauchen wir diese 100 Milliliter? Also da gibt es wirklich ganz viele Felder, die zu beackern sind.
Was glaubst du, wo geht's hin mit der Fliegerei? Im Moment ist ja das Wort Flugscham auch ein geflügeltes Wort.
Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial, das zu verbessern. Wir schauen da genauso drauf. Für uns, wir nennen das Green Operating Procedures. Es gehört zum Teil unserer Ausbildung, unseres Trainings, zu gucken, wie können wir bestmöglich diese Flüge auch optimieren, um CO2-reduziert unseren Anteil zu geben. Ich denke, auf Kurzstrecke gibt es Alternativen, die bei uns noch ausbaufähig sind in Deutschland? Ansonsten auf Langstrecke gibt es noch nicht so viele Alternativen, aber ich könnte mir vorstellen, da liegen ein paar tolle Erfindungen in den Schubladen und fände es gut, wenn wir darauf schauen.
Zum Schluss würde ich dich gerne noch um ein paar richtige Travel-Hacks bitten. Also jeder weiß, viel trinken, zwischendurch aufstehen, ein bisschen rumlaufen, vielleicht Thrombosestrümpfe anziehen und richtig gute Noise-Canceling-Kopfhörer. Das sind jetzt nicht mehr die ganz großen Geheimnisse, aber du als höchst erfahrene Vielfliegerin, was für richtig gute Insider-Tipps hast du für Fluggäste, was gute Sitze angeht oder Schnäppchen oder Reiseziele? Was sind so die Geheimnisse, die du vielleicht weitergeben kannst?
Da ich so wenig privat fliege, werde ich da gar nicht so viel parat haben. Ich finde, eine gute Schlafbrille hilft mir immer sehr. Wenn ich Zeitverschiebungen meistern muss, versuche ich mir zu überlegen, will ich in der lokalen Zeit oder will ich in der deutschen Zeit bleiben? Wenn ich nur einen Kurztrip habe, macht es vielleicht auch einfach mal Sinn, in der deutschen Zeit zu bleiben, damit man, wenn man wieder nach Hause kommt, besser wieder in den Tag starten kann. Das ist etwas, was ich im Alltag ständig pflege.
Was hilft gegen Jetlag?
Ja, Schlafrhythmus, also schlafen, bewusst schlafen. Zu gucken, wie kriege ich das hin? Weil es hängt ja auch total davon ab, wo man unterwegs ist. Ist man im Winter unterwegs? Ist man im Sommer unterwegs? Ist man im Dunkeln unterwegs? Welches Licht habe ich? Oder vielleicht durch künstliches Licht sich selber zu unterstützen, was Wachhalten angeht.
Was sind denn die allerschönsten Reiseziele?
Es gibt so eine App, ich musste schmunzeln. Meine Kinder haben mir die gezeigt und es ging darum, wie viele Länder man bereist. Und man kann dann gucken, wo man steht. Ich glaube, mit all den Ländern, die ich schon bereist habe, wurde mir eine Zahl von 38% angezeigt. Heißt, da fehlt noch richtig viel. Also da gibt es auch noch richtig viel. Deswegen kann ich wieder nur in meinem Rahmen schöpfen. Und ich dachte eigentlich, ich hätte schon ziemlich viel gesehen. Ich liebe Vancouver als Destination. Ich bin ein Fan von Kanada. Ich mag die Menschen. Da bin ich sehr gerne. Neuseeland war toll, natürlich. Südamerika bietet so viel. Ach, ich glaube, die Welt hat einfach noch ganz viel zu bieten.
Okay, dann nehmen wir doch einfach jetzt die erste von diesen drei Zielen, die du gerade genannt hast, als Antwort auf eine kleine Verlosung, die wir haben. Du hast nämlich drei von deinen Büchern mitgebracht, die du uns auch noch signieren wirst. Die dürfen wir verlosen. Und dann stellen wir hiermit die Frage, was ist Cordulas absolutes Lieblingsziel? Und wer das beantworten kann, der schreibt mir eine Mail an podcast@mgo-lokalemedien.de. Und mit ein bisschen Glück kriegt ihr eins von den drei Büchern dann zugeschickt. Liebe Cordula, vielen Dank für diese Einblicke, dafür, dass du Vorbild für viele Frauen bist. Ich hoffe, dass viele junge Mädchen, viele Frauen sich darüber deutlich werden, dass ihnen dieser Job genauso offen steht wie alle anderen auch. Danke, dass du diese durchaus exotische Rolle, wie du es vorhin genannt hast, immer noch ausfüllst und aushältst. Ist bestimmt nicht immer leicht und danke, dass du bei mir warst.
Vielen Dank für die Einladung, Andrea. War sehr schön.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle Episoden und unsere anderen Podcasts findet ihr auf fränkischertag.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Für den Schnitt und die Produktion ist Matthias Hoch verantwortlich. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr Feedback oder Vorschläge für einen Gast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.